Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Seit 1985 wird der Deutsche Krimi-Preis vergeben und gerade heute hat die Jury ihre Wahl bekannt gegeben. Auf Platz 1 ist ein Schriftsteller, der erst vor 2 Wochen bei mir in der Lesart hier zu Gast war mit seinem Roman Die Stunde der Hyänen. Johannes Groschupf. Und als er da war, da habe ich ihn gefragt, ob er denn bei dem Erfolg, den er in der kurzen Zeit, seit er Krimis schreibt, damit jetzt endgültig sein Genre gefunden hat.
Ich habe wirklich das große Glück in dieser Surkamp-Reihe, die von Thomas Wörth herausgegeben wird, meine Berlin-Erlebnisse und Erfahrungen und meine Berlin-Liebe auch sozusagen herauserzählen zu können. Und das ist einfach auf dem Feld des Krimis, findet man immer wieder neue Szenen und Geschichten. Deswegen, ja, der Krimi so in seiner traditionellen Ermittlungsweise, jemand stirbt, wer war es, das ist gar nicht so sehr mein Fokus, sondern ich will von dieser Stadt erzählen und von der Magie der Nächte auch und von den dunklen Seiten.
Johannes Groschupf war das. Da wusste er aber noch nicht, dass er schon zum 3. Mal mit dem Deutschen Krimi-Preis ausgezeichnet wird. Ihm folgen Sibylle Ruge, die ja heute gerade bei uns zu Gast war, und Oliver Bottini. Mitentschieden hat das Tobias Gohlis. Er ist auch Jury-Sprecher der Krimi-Bestenliste, die Deutschlandfunk Kultur jeden Monat herausgibt. Und von der gibt es auch zum Jahresende eine Art Best-of, die Krimi-Bestenliste 2022. Mit Tobias Gohlis bin ich in Hamburg verbunden und bei mir ist auch Deutschlandfunk Kulturredakteur und Jurymitglied Kolja Mensing. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, guten Morgen.
Hallo.
Wir haben ja gerade Johannes Groschupf gehört. Was zeichnet denn sein Buch aus? Warum ist das der beste deutsche Krimi in diesem Jahr, Herr Gohlis?
Das ist große Literatur. Was der Johannes Groschupf veranstaltet, ist einerseits eine ganz neue Stimme im Kriminalroman und andererseits eine vertraute Stimme. Die vertraute Stimme ist die Stimme, die die Wahrheit hinter der schnödenen Wirklichkeit sucht und dabei aber gleichzeitig auch trotz der finsteren Begebenheiten, die er da aufdeckt, optimistisch, und zwar optimistisch dann, wenn es immer gegen die Deppen und gegen die Idioten geht. Und das ist ein tolles Buch, wie auch seine beiden anderen Bücher. Insgesamt schreibt Groschupf, das hat nicht nur mit seiner Liebe zu Berlin zu tun, sondern offensichtlich auch seiner literarischen Kenntnis. Den großen Berlin-Roman weiter, bei diesem Roman speziell, Die Stunde der Hyänen, wird man wirklich an Döblins Berlin-Alexanderplatz erinnert. Denn da gibt es auch den Wunsch, ein guter Mensch zu werden und die Sehnsucht nach Wahrheit und Klarheit, die aber nur die erreichen, die sich gegen die Deppen durchsetzen.
Jetzt hatten wir ja quasi Platz 1 und auch 2 gerade zu Gast. Sibylle Ruge war eben hier bei uns in der Sendung. Dann werden die beiden gefolgt von Oliver Bottini. Verbindet denn diese 3 Titel etwas?
Sie geben eigentlich 3 bewundernswerte und Hoffnung weckende Richtlinien oder Trends für die Entwicklung der Kriminalliteratur in Deutschland an. Die artistische Linie verfolgt Sibylle Ruge. Den Berlin-Roman haben wir gerade schon von Johannes Groschupf gehört. Und der politische Roman von Oliver Bottini, der endlich mal klar macht, dass in Deutschland nicht alles in Ordnung ist und dem Polit-Thriller-Idee folgt, dass es einen Staat im Staate gibt und dass man dem Staat und seinen Verlautbarungen misstrauen muss, anhand einer Geschichte, die 2003 eine Verschwörungsgeschichte war während des Vorbereitung des Irakkriegs.
Also ich habe die größten Gemeinsamkeiten eigentlich gesehen bei Johannes Groschupf und bei Sibylle Ruge, gerade wenn man auf die Sprache guckt. Also Sibylle Ruge, Tobias Gohlis hat das gerade schon gesagt, das ist ja fast artistisch geschrieben. Ne? Sie hat diese Hauptfigur Sonja Slonsky, so eine Privatermittlerin, Geldeintreiberin, bei der wirklich jeder einzelne Satz, den sie sagt, zu so einem Baseballschläger wird, mit dem sie dann zynisch, aber oft auch komisch so gegen das Patriarchat in den deutschen Vorstandsetagen anwütet. Für mich ist das fast ein Theatermonolog. Und bei Groschupf, da finde ich halt so interessant, wie er diese diese kalte, auseinanderdriftende Gesellschaft in der Großstadt Berlin beschreibt und gleichzeitig aber so eine unglaubliche Wärme und so ein Glitzern in die Sprache bekommt. Also das finde ich total eindrucksvoll. Es bringt tatsächlich zwei Krimis, die sprachlich einfach so ein Stück weitergehen, als es so der Durchschnitt macht.
Wie sieht denn das international aus? Denn der Krimipreis, der wird ja auch für internationale Titel vergeben. Da steht zum Beispiel ein Japaner auf Platz 1. Was ist das für ein Krimi, Kolja?
Eine Japanerin, ja. Riku Onda, die Aozawa-Morde. Das ist interessant. Also ich muss sagen, in meiner Brust als Krimikritiker, in meiner Brust schlagen da wirklich zwei Herzen. Einerseits wünscht man sich ja immer so den perfekten Kriminalroman, wo die Handlung wie so ein Uhrwerk abschnurrt, wo die Handlungsrädchen so miteinander verzahnt sind, dass sie sich quasi unausweichlich dem Ende und damit auch der Lösung des Falls so entgegendrehen. Und andererseits gibt es bei mir so eine große Sehnsucht, eben genau das alles nicht zu bekommen. Also einen Kriminalroman zu lesen, der nicht wie ein Uhrwerk ist, der nicht diese Unausweichlichkeit hat. Und genau das sind eben die Aozawa-Morde von Riku Onda, einer japanischen Schriftstellerin, die mit diesem Buch zum ersten Mal jetzt ins Deutsche übersetzt wird. Es geht um den Massenmord in einer japanischen Kleinstadt. Bei einem Familienfest wird fast die gesamte Festgemeinschaft vergiftet. Ein Fall, der nie wirklich aufgeklärt wird und der Jahre später noch einmal neu aufgerollt wird. Und Riku Onda schneidet so Protokolle und Interviews einfach unkommentiert aneinander. Und man muss beim Lesen die ganze Zeit rätseln, wer da überhaupt gerade spricht. Und das Großartige ist, dabei entsteht ein immer genaueres und dichteres Bild von den Vorgängen rund um diesen brutalen Mord. Aber im engeren Sinne läuft dieser Fall tatsächlich nie auf eine eindeutige Lösung hinaus. Und ich finde das sehr vertrackt, sehr schlau, sehr fordernd. Und für mich ist das nicht nur ein super interessanter Krimi in diesem Jahr, sondern auch eine sehr, sehr aufregende Entdeckung jetzt im Bereich der japanischen Literatur.
Und Tobias Golis, was zeigt denn für Sie so ein Blick auf diese internationale Krimiliste?
Ja, um vielleicht mit einem Schlager aus der Volksrepublik China zu beginnen. Der Osten ist rot, das heißt, da geht die Sonne auf. Und wir haben hier auf der Krimi-Bestenliste des Jahres 2022, wie auch im Deutschen Krimi-Preis, zwei bemerkenswerte Autoren, nämlich aus der Karibik. Zum Beispiel Terry Jones, das ist überhaupt der erste Roman aus Barbados, der ins Deutsche übersetzt worden ist. Und ähnlich interessant ist der Roman von Jacob Ross, der auch von den kleinen Antillen kommt. Jetzt sozusagen die westliche Seite, die östliche Seite, sind unendlich viele Romane aus Japan, aus der Volksrepublik China. Oder wir hatten sogar auf der Krimi-Bestenliste, die jetzt nicht zu den 10 Besten gehören, zwei Titel aus Malaysia, die zeigen, dass hier die Stimmen aus den ehemaligen Kolonien, aus dem Süden der Welt und aber auch den Traditionen des Ostens endlich zur Sprache kommen. Man müsste vielleicht noch dazu sagen, es wäre wünschenswert, wenn diese Romane, die vor allem aus Japan und China kommen, nicht nur aus dem Englischen übersetzt werden, das ist der normale Weg, auf dem sie zu uns transportiert werden, sondern aus den Originalsprachen, weil, glaube ich, viele Feinheiten letztlich bei diesem Transfer verloren gehen.
Wir sprechen heute über die besten Krimis des Jahres und die werden ja nicht nur durch den Deutschen Krimipreis gekürt, sondern auch durch unsere Krimi-Bestenliste, von der es auch wieder eine Ausgabe für das ganze Jahr gibt. Da finde ich ganz auffallend, dass es einige Überschneidungen gibt, Tobias Golis und Kolja Mensing, Sie als Juroren. Was denken Sie, wie das kommt und vor allem, was sagt das aus?
Also erst einmal gibt es einfach personelle Übereinstimmungen zwischen dem Deutschen Krimipreis und der Krimi-Bestenliste. Also Tobias Golis, der heute hier zugeschaltet ist, ist eben Sprecher der Jury der Krimi-Bestenliste und er ist auch Juror beim Deutschen Krimi-Preis. Und solche Übereinstimmungen gibt es mehr, aber ich glaube, das Wichtigere ist eigentlich, dass beide Institutionen, und beides sind tatsächlich Institutionen, das gleiche Ziel haben, nämlich die Spreu vom Weizen zu trennen und aus den rund, ich glaube, es sind so 3700 Neuerscheinungen, die es im Krimi-Bereich pro Jahr gibt, da also die Titel rauszusuchen, die sich lohnen oder die vielleicht was Neues versuchen, neue Perspektive auf das Genre finden, so wie Riku Onda eben, oder neue Perspektiven auf die Welt da draußen, wie Johannes Groschupf das eben macht.
Jetzt ist ja der ganze Buchmarkt eigentlich dieses Jahr immer wieder auch bei uns hier in der Sendung zu Wort gekommen, weil die alle Riesenkrise haben, hohe Papierpreise, Energiepreise und so weiter und natürlich auch Kaufzurückhaltung. Wie sieht das denn aus, wenn Sie als Fachleute da mal auf den Krimi-Buchmarkt gucken? Was gibt es da so für Entwicklungen?
Also ich kann dazu nur sagen, dass die Veranstalter klagen darüber, dass die Veranstaltungen, die jetzt auch sehr publikumsträchtig sind, seltener besucht werden. Und ich glaube, das geht dem Krimi in der Hinsicht nicht anders als dem gesamten Buchmarkt. Wir halten einfach im Sinne, wie Kolja Mensing das gerade gesagt hat, einfach die Fahne hoch und hoffen darauf, dass der Teil der Leser, der sich Orientierung wünscht und nicht nur immer dasselbe, sich um die Krimi-Bestenliste und die Empfehlungen des Deutschen Krimi-Preises scharen. Und der Rest liegt nicht in unserer Macht.
Was ich ganz interessant fand, ist, war eine Analyse des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in diesem Jahr. Die hat herausgefunden, dass Krimi-Käufer und Käuferinnen älter werden. Das heißt in Zahlen, es gibt so ein Segment der 40- bis 69-Jährigen und 61% aller Krimikäufer gehören eben genau in dieses Segment. Weitere 20% sind älter als 70. Und das heißt im Umkehrschluss nur knapp ein Fünftel aller Krimikäufer und Krimikäuferinnen sind noch unter 40. Unterm Strich könnte man sagen, die Jungen laufen uns weg. Und woran liegt das? Ne? Also meine Hypothese wäre jetzt erstmal, dass das so ein Netflix- oder Streaming-Phänomen ist. Also Genre ist, das wissen wir, wenn wir den Fernseher oder den Computer anmachen, Genre ist unglaublich stark im Kommen. Es gibt Fantasy, Science Fiction, Mystery. Und auf dem Buchmarkt waren das eigentlich eher Randphänomene und auf jeden Fall nie so groß wie Krimis. Genau diese Genrebereiche entdecken aber plötzlich, werden aber im Moment halt durch ein größeres und definitiv jüngeres Publikum entdeckt. Und es kann sein, dass sich dadurch auch die Ansprüche an den Krimi ändern. Also durch dieses älter werdende oder mitwachsende Publikum. Er muss vielleicht nicht mehr unbedingt immer total innovativ sein. Er muss vielleicht auch nicht so total aktuell sein und die ganze Zeit so mit der Infotaktung auf dem Smartphone konkurrieren und bleibt vielleicht doch eher bei sich selbst, besinnt sich auf die eigenen Werte. Stichwort wäre so konservative Innovation, nicht? Also Erzählstrategien perfektionieren, neue Regionen wie zum Beispiel die Karibik erschließen, sprachlich interessanter werden, ohne jetzt irgendwie avantgardistisch zu werden, Multiperspektivität als Unterhaltungselement zu entdecken. Und all das sehe ich jetzt natürlich auch auf der Krimi-Bestenliste 2022 und bei den Gewinnertiteln des Deutschen Buchpreises.
Tobias Golis, haben Sie auch noch was zur Rettung des jungen Publikums für den Krimi? Sehen Sie da was auf der Liste, wo Sie sagen würden, Mensch, das würde ich jetzt auch vielleicht meinen jungen Leuten mal in die Hand drücken?
Ach, ich weiß es nicht. Also ich würde das, alle die Krimis sind natürlich auch für junge Leute, aber deren Zeit ist einfach durch andere Aktivitäten auch beansprucht. Man darf ja nicht vergessen, dass die Autoren auch von Krimis eigentlich meistens ältere Leute sind. Also wenn man Schriftstellerkarrieren betrachtet, Ausnahmen abgesehen, fangen die an, als Jugendliche Gedichte zu schreiben und vor sich hin erstmal zu schreiben über ihr eigenes Leben. Und Krimi-Autoren schreiben nicht über ihr eigenes Leben, sondern über das Leben fremder Leute, gesättigt von Lebenserfahrung. Und insofern ist das vielleicht auch eine Literatur, die tatsächlich lieber von Leuten gelesen wird, die Altersgenossen sind. Der durchschnittliche Krimi-Schriftsteller ist älter als 35.
Also ich fand das am interessantesten, als ich diese Serie Young Wallander geguckt habe, was ja wie so eine Art aufgefrischte Version der Wallander-Reihe von Henning Mankell ist, mit einem jungen Wallander, der jetzt, die ganze Handlung ist auch in die Gegenwart verlegt, das wirkt sehr frisch, sehr gegenwärtig, heißt dann auch noch Young Wallander, aber beim Gucken hatte ich natürlich die ganze Zeit das Gefühl, das gucken jetzt natürlich die ganzen alten Wallander-Fans, weil es einfach nicht aufhören soll, weil es schön ist, wenn es immer weitergeht. Das ist also auch schon so ein Retro-Phänomen, ne?
Ja, also mir ist aufgefallen, dass es einen Autor gibt, dessen Buch ist schon am Anfang des Jahres 2022 erschienen, Greg Buchanan, 16 Pferde heißt das. Das ist ein Buch, das versucht, so moderne Techniken in die Literatur einzubringen. Also das ist gebaut im Grunde genommen so ähnlich wie ein Computerspiel, wo man an verschiedenen Stellen im Roman wieder einsteigen kann und dann neue Entdeckungen macht und tatsächlich in diesem Roman quasi von vorne nach hinten oder hinten nach vorne lesen kann. Ein Prinzip, das natürlich von modernen Autoren auch schon verwendet worden ist, aber selten auf den Kriminalroman angewendet worden ist. Also das finde ich interessant, aber das hat sich leider in unserer Auswahl für dieses Jahr nicht durchgesetzt, dieses Buch. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, würde ich sagen.
Und es ist ähnlich wie die Aosawa-Morde von Rico Onda natürlich ein Buch, in dem man sich eher verlaufen kann. Und das ist vielleicht eigentlich das Schönste, was ein Krimi einem anbieten kann, dass man darin verloren geht bei der Lektüre.
Tobias Gohlis und Kolja Mensing, vielen Dank für dieses Gespräch und die vielen Anregungen. Und Sie können sich auch jeden Monat neu von uns hier anregen lassen mit der Krimi-Bestenliste, die Sie auf unserer Homepage finden unter www.deutschlandfunkkultur.de.